Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Krankheitsüberwachung und Krankheitsprävention. Das sind die zentralen Aufgaben des Robert-Koch-Instituts. Die Einrichtung gehört zum Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums und Namensgeber ist der Mediziner und Mikrobiologe Robert Koch, der heute vor 110 Jahren stirbt und in dessen Urne im Institut beigesetzt wird. Koch steht für Fortschritt und Forschergeist. Aber er geht auch über Leichen, zum Beispiel auf der Suche nach einem Mittel gegen die Schlafkrankheit. Jürgen Zimmerer ist Professor für die Geschichte Afrikas am Institut für Globalgeschichte der Universität in Hamburg und er hat sich mit Kochs Menschenversuchen in Ostafrika intensiv beschäftigt. Guten Morgen, Herr Zimmerer.
Guten Morgen.
Was gibt Ihnen das Recht, über Koch so zu urteilen, dass Sie sagen, das Robert-Koch-Institut braucht einen anderen Namen?
Also zunächst mal die Quellenlage. Wenn man sich die Biografie Robert Kochs anguckt und eben auch die Kapitel seines Lebens, die auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts ein bisschen ominös mit die dunkelsten Kapitel seiner Laufbahn überschrieben werden, im Einzelnen untersucht, dann merkt man, da ist ein Mensch, der es, sagen wir mal so, mit der ethischen Verpflichtung eines Arztes in seiner Forschung eben nicht so genau nimmt, zumindest dann nicht, wenn diese in Afrika stattfindet.
Welche Forschung hat Koch denn in Afrika betrieben?
Also er wurde im Dienste der deutschen Kolonialverwaltung. Er war oft auf Reisen, oft in Diensten der britischen und der deutschen Kolonialverwaltung. Er war also auch Deutschlands bekanntester Kolonialmediziner sozusagen. Aber hier im Auftrag der Deutschen nach Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, geschickt, um eben die Schlafkrankheit zu bekämpfen. Eine tödliche Krankheit, von der also die Zehntausende von Opfern führten und eben auch die Arbeitskraft, die afrikanische Arbeitskraft eben gefährdete und deshalb wollte man sie bekämpfen. Er suchte eben, die Erreger kannte man, er suchte ein Mittel und experimentierte eben mit diesem arsenhaltigen Mittel Atoxyl, von dem man wusste schon zeitgemäß, dass die Dosierung, dass sie Nebenwirkungen hervorruft und das war eine Frage der Dosierung und das Problem tritt auf, als er eben an Afrikanerinnen und Afrikanern dieses Mittel testete, ohne deren Einwilligung und in deutlich höheren Dosen, als man zum Beispiel in Berlin in einem vergleichbaren Fall anwandte. Und dann traten eben Nebenwirkungen auf, nämlich Erblindung, die er eigentlich abtat, das sei vorübergehend, obwohl in der Forschungsliteratur zu der Zeit schon feststand, dass das eben dauerhafte Erblindung sein kann. Und er erhöhte die Dosen nochmal und das führte eben zur Erblindung und bis zum Tod einzelner Leute. Und obwohl er das wusste, empfahl er dann der deutschen Kolonialverwaltung eben eine großflächige Atoxyl-Kampagne, zu sagen, im Grunde, da sterben zwar die Leute, aber während sie eben diese Behandlung haben, sie werden nicht geheilt, auch das war klar, er konnte keinen Beweis erbringen, dass eine endgültige Heilung möglich ist, aber während sie behandelt werden, können sie eigentlich, sind sie als Erregerherd eigentlich ausgeschaltet. Das heißt, um andere zu schützen, und da wird es jetzt auch sehr modern, die Frage, um andere zu schützen, hat er im Grunde Einzelne geopfert. Und das ist eine ethische Frage, die gerade in Corona-Zeiten natürlich sehr, sehr aktuell ist.
Hat Koch selber jemand so etwas wie ein Unrechtsbewusstsein entwickelt?
Nein, also das ist zumindest nichts bekannt, sondern also er war ja ein berühmter Mediziner, aber er war von dem Klein-Klein des wissenschaftlichen Alltagsgeschäfts eigentlich nicht sehr angetan. Er sah überall Neider und Missgünstigte und sagte, es gibt zu viele Bakteriologen, alles, was man erforscht, wird sofort hinterfragt. Andere machen einem das sofort madig, kritisieren einen, aber in Afrika, da liegt das Gold noch auf der Straße, da kann man noch großflächige Themen, große Themen bearbeiten und hat eben auch diese Beschränkungen nicht.
Sie haben es angesprochen, Koch zu seiner Zeit ist ein Medienstar, wird von der Presse hofiert. Welche Parallelen lassen sich da ziehen zu den allgegenwärtigen Virologen von heute?
Naja, ich würde jetzt mal sagen, dass die modernen Virologen, auch das Robert-Koch-Institut, sich natürlich meilenweit von den ethischen Problemen des Namensgebers entfernt hat, aber diese dieser Starkult um die Naturwissenschaften, der war im Kaiserreich sehr ausgeprägt, weil man im Kaiserreich natürlich auch das als Waffe sah im Streit gegen die anderen europäischen Nationen. Also es war eben auch eine nationale Aufgabe.
Wie lassen sich Kriterien entwickeln, die für die Beurteilung von Recht und Unrecht Bestand haben, und zwar über die Jahrzehnte, die Jahrhunderte hinaus?
Ja gut, also das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, die haben wir ja auch im Moment immer wieder. Was darf man an Opfern den Einzelnen zumuten für ein größeres Allgemeinwohl? Und dann die zweite Frage, wer definiert eigentlich dieses größere Allgemeinwohl? Also auch bei Koch war ja es im Grunde die Wirtschaft, um die Wirtschaft zu schützen, die Arbeitskraft konnte man dann Einzelne opfern. Wer bestimmt das? Im Fall der Beurteilung von Robert Koch muss man natürlich sagen, wichtig ist, dass die ethischen Kriterien, die man entwickelt, dann für alle Menschen gelten, in allen Regionen. Und man nicht sagt, in Berlin gelten andere, striktere Regeln als in Dar es Salaam oder auf den Seeinseln im Viktoriasee. Da kommt eben auch der koloniale Rassismus ins Spiel. Das muss man vermeiden. Wenn es Regeln gibt, müssen die für alle gelten.
Das nach Koch benannte Institut ist in Corona-Zeiten so bekannt wie nie und hat auch jede Menge zu tun. Inwieweit können Sie nachvollziehen, wenn der Chef jetzt sagt, ich denke über einen neuen Namen nach, wenn Zeit dafür ist?
Ja, das ist völlig klar. Also mir ist auch lieber, er macht seine Aufgaben in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Wichtig ist nur, dass er nachdenkt und dass man zu einem späteren Zeitpunkt dann dieses Institut umbenennt. Mein Einwand zu sagen, es kommt jetzt zum falschen Zeitpunkt, wäre ja, warum haben die letzten 110 Jahre nicht schon drüber nachgedacht? Das ist ja jetzt kein Geheimwissen, das ans Licht kommt. Wie gesagt, die Webseite selber sagt, die Afrika-Reise war das dunkelste Kapitel. Dann hätte man ja nachfragen können, warum war es dunkel und was macht man dagegen? Das müssen die nicht sofort machen.
Am heutigen Todestag von Mediziner und Mikrobiologe Robert Koch habe ich mit Historiker Jürgen Zimmerer über dessen zwiespältiges Erbe gesprochen. Und ich danke fürs Interview in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.